Ja, also es geht um Folgendes. Ich war 2015 in Frankfurt und habe an den Protesten gegen die EZB-Eröffnung teilgenommen, also gegen die Eröffnung des Gebäudes der Europäischen Zentralbank. Das waren ja Proteste, die schon jahrelang vorbereitet worden sind und auch eine gewisse Öffentlichkeit hatten. Ich bin dort hingegangen und habe mich dort mit den Protesten solidarisiert und habe auch an den Protesten teilgenommen, auch aus politischer Überzeugung, dass es richtig ist, dort zumindest zu protestieren. Und es gab ja im Vorfeld Ankündigungen, dass es Versuche geben würde, diese Eröffnungsfeier zu blockieren, mit Sitzblockaden und Ähnlichem. Und genau, und dort wollte ich eben auch hin, wollte dort teilnehmen, auch im Zuge dessen, dass ein paar Monate später in Bayern der G7-Gipfel stattfinden sollte. Und da ich aus eigener Erfahrung, aber auch über Bilder aus Fernsehen und im Internet halt gesehen habe, wie die Polizei und die Sicherheitsbehörden dort gegen solche Demonstrationen, auch Blockaden vorgehen, hatte ich mich im Vorfeld auf einer Veranstaltung, die es im DGB-Haus in Frankfurt damals gab, hatte ich mir so eine Plastikfolie mitgenommen. Die wurden dort verteilt. Die waren beschriftet. Bei mir stand Smash Capitalism drauf. Und diese Plastikfolien waren so handelsübliche Folien, die man auch in der Schule zum Beispiel oder in der Uni auf Overhead-Projektoren legt, um dann dort was aufzuschreiben oder zu zeichnen. Und die waren mit einem Gummiband versehen und das heißt, man konnte sich das über den Kopf ziehen, um den direkten Kontakt vom Pfefferspray mit den Augen zu vermeiden, falls die Polizei sowas einsetzen wollte. Damit bin ich dann an diesem Morgen zu diesen Blockaden gegangen, zu diesen Blockadepunkten gegangen und habe da an den Sitzblockaden teilgenommen und bin dort rumgelaufen, mehr oder weniger. Ich habe nicht viel mehr gemacht. Es gibt von diesem Tag Fotos und Videos von mir
Die
und
die
da bin ich.
Polizei aufgenommen hat, nehme ich
Ja,
an.
ja, ja, ja. Also es gibt konkret Polizeiaufnahmen. Es gab damals auch freie Journalistinnen und Journalisten, die da rumgelaufen sind und Leute interviewt haben. Da gab es, glaube ich, auch mal ein Video. Aber worauf ich mich beziehe, sind jetzt Fotos und Videomaterial von der Polizei.
Und die haben dich praktisch gefilmt, wie du mehr oder weniger dann wie so ein Visier vor dem Gesicht hast, wo oben drüber steht Smash Capitalism und du durch die Folie durchblicken kannst.
Genau, also das sind die Sachen, die zu sehen sind auf diesem Bildmaterial. Es ist auch aber auch zu sehen, dass ich zum Großteil nur rumstehe und mich irgendwie rumschieben lasse und mich eigentlich auch gar nicht wehre oder sowas. Ich sitze auf diesen Videos einfach auch nur rum und man sieht auch, dass es halt mehrere Leute solche Folien getragen haben. Ich habe in der Anzeige auch damals gesehen, dass, glaube ich, knapp 200 Leute zur Fahndung ausgeschrieben worden sind damals mit mehr oder weniger Erfolg, je nachdem, ob diese Leute im Vorfeld schon mit Polizei in Kontakt gekommen sind, wie man das ja so schön sagt. Bei mir war halt der Fall, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Pressesprecher beim G7-Bündnis war und die bayerische Polizei bzw. der bayerische Staatsschutz eben auf diesen Fahndungsaufruf aus Frankfurt reagiert hat und gesagt hat, ja, das können wir bestätigen, das ist der Herr Ruß. Und somit kam es dann zu einer Anzeige gegen mich und gegen einige anderen auch, die bekannt waren. Aber wie gesagt, es waren über 200 Leute, die sie da, glaube ich, fotografiert hatten, die sie recherchiert haben, aber nur ein Bruchteil von denen sind damals auch angezeigt worden.
Genau, weil du praktisch als Person der Öffentlichkeit, du warst damals sehr stark in der Öffentlichkeit, der BR hat fleißig berichtet und der G7-Gipfel in Garmisch damals war ja großes Pressefest in gewisser Weise. Und nachdem diese Folie ja praktisch keine Vermummung war, warst du sehr gut zu erkennen. Das Einzige, was war, war eine Botschaft drauf und theoretisch die Möglichkeit, dass du kein direktes Pfefferspray ins Gesicht bekommen würdest.
Genau.
Ging das auch über den Mund?
Ja,
Oder?
also es hat das Gesicht abgedeckt. Es war von Stirn bis Kinn ungefähr. Ja, also das war, glaube ich, auf DIN A5 Format oder so.
Okay. Und was ist dann passiert, nachdem die bayerischen Kollegen der Frankfurter Polizei mitgeteilt haben oder der Frankfurter Staatsanwaltschaft mitgeteilt haben, dass das du bist und dass sie dich da wiedererkannt haben?
Ich hatte eine Anzeige ins Haus gekriegt und musste dann nach Frankfurt vor das Amtsgericht damals gehen. Und mir wurden damals von der Staatsanwaltschaft, glaube ich, waren es 60 Tagessätze, die sie gefordert hatten. Und die Amtsrichterin oder Amtsrichter, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, sind damals der Staatsanwaltschaft gefordert und haben mich zu 60 Tagessätzen auch verurteilt. Und ich war mir damals schon bewusst, was dahinter steht. Und mir war eigentlich damals schon klar, werde diesen Fall, soweit ich kann, nach oben bringen. Also ich hatte keine Lust, mich für sowas kriminalisieren zu lassen, keine Lust. Und ich fand es auch politisch fragwürdig, schon damals. Und der Verlauf des Prozesses hat diese Einschätzung eigentlich bestätigt, weil bei jeder Verhandlung ist das Gericht quasi nochmal weiter runtergegangen. Und letzten Endes bin ich jetzt vor dem Landgericht rechtskräftig zu 10 Tagessätzen verurteilt worden.
10 Tagessätze, aber was?
Ich glaube, das waren damals 30 Euro, weil ich da gearbeitet hatte. Also Arbeit hatte zu der Zeit, da haben sie das irgendwie, haben sie den Tagessatz hochgesetzt, aber es sind de facto 10 Tagessätze.
Also 300 €
Genau.
plus Gerichtskosten
Ja, genau,
wahrscheinlich.
plus Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter und so fort.
Also insgesamt trotzdem viel Geld. Allerdings kann man ja auch sagen, lieber Geld zahlen, als die ganze Zeit dieses Damoklesschwert über sich zu haben. Wie geht's weiter? Du hast dich allerdings für den Weg entschieden, das Damoklesschwert weiterzuhalten und das ganze Thema weiterzuführen. Du bist rechtskräftig jetzt zwar verurteilt, aber erkennst es nicht an.
Richtig, weil, genau, weil ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir uns solche Sachen auch nicht mehr gefallen lassen dürfen. Es ist meiner Meinung nach, also hat damals schon einen Angriff dargestellt auf das Versammlungsrecht, meiner Meinung nach, auf die Demonstrationsfreiheit, auch auf das Recht der körperlichen Unversehrtheit. Also die Zeugin vor Gericht, das ist eine Polizistin gewesen, die Auswertung, die Videoauswertung gemacht hat, wurde von meinem Anwalt mehrmals gefragt. Also jedes Mal, wenn sie vor Gericht erschienen ist als Zeugin, wurde sie gefragt, wohin denn eigentlich dieses Pfefferspray gesprüht werden sollte. Und sie hat mehrmals gesagt, und sie wusste auch schon, dass diese Frage kommt, sie hat darauf geantwortet, ja, eigentlich kriegen wir das in der Ausbildung beigebracht, ist auf den Brustkorb zu zielen damit. Naja, also wenn das halt die Ausbildungsdevise ist, auf den Brustkorb zu zielen, das aber vermehrt in die Augen tritt, weil Polizistinnen und Polizisten im Einsatz entweder nicht aufpassen oder es ihnen egal ist, wo dieses Pfefferspray hinkommt. Ja, dann muss ich mich doch auch irgendwie verteidigen können dagegen, weil wenn es ein unrechtmäßiger Einsatz ist, wenn dieses Pfefferspray in die Augen kommt, dann kann ich mich ja, also wie soll ich mich dann dagegen schützen, wenn nicht schon vor Ort mit so einer Plastikfolie zum Beispiel? Das ist das eine, also ich möchte mich halt vor allem durch fehlerhaftes Verhalten von Beamtinnen und Beamten nicht von meinem Demonstrationsrecht abbringen lassen, weil wenn ich mich gegen so einen fehlerhaften Einsatz nicht wehren darf vor Ort, dann frage ich mich halt, da soll ich dann überhaupt auf Demonstrationen gehen, wenn Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen so viel Rechte eingeräumt werden, dass es eigentlich auch, also dass sie praktisch alles machen dürfen, meinen Körper angreifen dürfen, um mich vom Demonstrieren abhalten können. Also da sind, glaube ich, schon grundsätzliche Fragen des Versammlungs, des Demonstrationsrechts drin. Und das andere ist natürlich auch nochmal, was wird als passive Bewaffnung denn überhaupt bezeichnet? Also dem Staat scheint es am liebsten zu sein, wenn wir nackt zur Demo gehen würden. Bloß dann würden sie uns wegen,
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
genau, dann würden sie uns dafür wahrscheinlich vor Gericht ziehen. Also das ist für mich schon eine sehr zentrale Frage in dieser Hinsicht und deswegen habe ich mich dann letzten Endes auch in Absprache mit meinem Anwalt, mit meinem persönlichen, aber auch mit meinem politischen Umfeld entschieden, das bis nach Karlsruhe zu bringen. Und da sind wir jetzt.
Also passive Bewaffnung geht ja davon aus, dass die Polizei die Staatsgewalt praktisch nicht mehr durchsetzen kann, weil die Leute sich dagegen wehren, gewaltsam angegangen zu werden, mehr oder
Richtig.
weniger. Und das ist natürlich jetzt ein ganz spannender Fall. Was erwartest du, wie das ganze Thema vom Verfassungsgericht aufgenommen wird? Glaubst du, es wird überhaupt zugelassen?
Also ich hoffe ganz stark, dass es zugelassen wird. Das ist jetzt ein Prozess, darauf habe ich jetzt erstmal keinen weiteren Einfluss. Ich habe das gemacht, was ich machen konnte und versuche jetzt eben auch Öffentlichkeit dafür herzustellen. Und ich bin schon der Meinung, dass das Frage ist, die geklärt werden muss. Also die Richterin am Landgericht hat auch unter anderem in ihrer Urteilsbegründung gesagt, dass sie eben nur 10 Tagessätze angesetzt hat, weil sie meinte, das wäre ja ganz spannend, auch mal grundsätzlich sowas zu klären vor höherer Instanz. Also der Fakt, dass sie mit den Tagessätzen immer weiter runtergegangen sind, dass sie auch unsere Zeug, also wir haben auch Experten zu Pepperspray und sowas vorgeladen, dass sie diese Zeuginnen und Zeugen auch gehört haben, lässt mich eigentlich schlussfolgern, dass diese Klage schon zugelassen wird. Was da letztendlich rauskommt, kann ich natürlich erstmal nicht sagen. Meine Aufgabe ist jetzt vor allem, diese Diskussion loszutreten, weil ich der Meinung bin, dass diese Diskussion auch eine wichtige ist, weil wir eben anfangen müssen, auch die Rechte, die wir haben, also in dem Fall die Versammlungsfreiheit, auch anfangen müssen zu verteidigen, weil in den letzten Jahren immer mehr Rechte angegriffen worden sind über die Polizeiaufgabengesetze, jetzt vor allem in Bayern über das PAG, über die Integrationsgesetze. Und wir müssen uns halt politisch und auch versuchen, juristisch in dem Rahmen, den wir gesetzt bekommen, halt uns zu verteidigen. Weil wenn wir erkämpfte Rechte nicht verteidigen können, werden wir auch Schwierigkeiten haben, uns neue Rechte zu erkämpfen.
Jetzt nochmal zum Einsatz des Pfeffersprays. Du gibst ja auch an in der Begründung, dass Leute vom Pfefferspray versterben können und dass es keine ungefährliche Waffe ist und nicht einfach nur ein Schutzmechanismus. Was kam dabei bei euren Expertenanhörungen vor Gericht raus?
Ja, es war halt so, dass es gibt keine wissenschaftliche Erkenntnisse über den Einsatz von Pfefferspray. Also es gibt kaum Studien dazu. Was es gibt, ist ein Verbot nach dem Genfer Protokoll, dass Streitkräfte im Ausland, also in dem Fall zum Beispiel die Bundeswehr, das Pfefferspray nicht als Waffe einsetzen dürfen. Aber was sehr eindeutig ist, ist, dass das Pfefferspray halt Augenreizungen auslöst, Hustenreflexe auslöst. Und das ist vor allem in Kombination mit Medikamenten oder auch mit Psychopharmaka oder was zu fatalen Folgen führen kann. Und gerade im letzten Jahr, es sind mindestens 4 Fälle, die seit August 2018 bekannt geworden sind, wo Menschen durch Pfefferspray-Einsatz der Polizei während des Einsatzes bzw. kurz nach dem Einsatz ums Leben gekommen sind, weil ihre Körper so krass darauf reagiert haben. Und genau diese Folie, die ist ja eigentlich nur zum Schutz der Augen da gewesen, weil das ja sowieso nicht das Ziel sein sollte. Und Pfefferspray ja auch die Atemwege reizt und auch schon da, also ich habe Pfefferspray schon auch mal abbekommen ins Gesicht und ich weiß, wie die Reaktionen meines Körpers darauf sind. Es reicht schon, wenn man das einatmet, da ist man schon erstmal kampfunfähig. Und das ist ja auch diese Frage der Passivbewaffnung. Passivbewaffnung ist eigentlich von der eigentlichen Anwendung so gemeint, dass man sich damit wehren kann, tatsächlich nicht außer Gefecht gesetzt werden zu können. Das heißt, wenn ich mit einem Helm auf eine Demo gehe, um mich zu schützen gegen die Knüppel, die eingesetzt werden, oder wenn ich mit einem tatsächlichen Visier auf die Demo gehe, um mich gegen Schüsse zu wehren, keine Ahnung. In dem Sinne ist eigentlich dieses Passivbewaffnungsgesetz geschrieben. Aber eine Plastikfolie, die schützt mich ja jetzt nur vor dem direkten Kontakt in die Augen. Und alles andere ist ja nach wie vor, wirkt ja nach wie vor. Ich kann mich auch erinnern, dass ich nachdem ich von dieser Demo nach Hause gegangen bin und die Luft ja voll war vom Pfefferspray, als ich mich geduscht habe, hat es überall noch am Körper gebrannt. Also es ist nicht so, dass dieses Mittel auch nicht auf andere Art und Weise wirkt. Und wenn man sich nicht einmal vor den schlimmsten Folgen schützen darf und auch vor allem nicht vor dem fehlerhaften Einsatz, dann ist das für mich schon eine grundsätzliche Frage, die geklärt werden muss. Ich kann mich auch erinnern, dass dieses Mittel auch aus so ganzen Kanistern rausgeschossen wurde, die so an so Dünge oder so Pestizidflaschen erinnern, die man in der Landwirtschaft einsetzt, um Pflanzen zu besprühen. Aus solchen Sachen wird das rausgeschossen, aus 8 Metern oder so, und zwar über eine ganze Gruppe von Menschen hinweg. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck dieses Einsatzes sein. Und vor so einem Gebrauch, vor so einem illegalen Gebrauch der Einsatzkräfte muss man sich schützen können. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich verhandeln möchte und weswegen ich vor das Verfassungsgericht auch gehe.
Jetzt ist zum Abschluss, eigentlich ist es schon viel zu lang, aber ich schneide es ja danach ein bisschen zusammen. Jetzt in Deutschland wurde lang diskutiert, ob man jetzt einen Teaser einsetzt, also nee, einen Taser einsetzen soll oder ob man den nicht einsetzen darf. Und da wurde entschieden, weil es da Todesfälle geben kann, dass man diese angeblich nicht tödliche Waffe, die nur kampfunfähig machen soll, nicht einsetzt. Könntest du dir vorstellen, dass ein Urteil in deinem Bereich zu einer größeren Überprüfung des Pfeffersprays als Waffe bzw. als Eindämmungswaffe der Polizei führen könnte?
Also in meiner Vorstellung ist vieles möglich, aber ich weiß nicht, wie weit die Justiz und auch die Exekutive dort mitspielt, beziehungsweise was für ein Kraftaufwand es wäre, sowas zu bekämpfen, weil Pfefferspray ja mittlerweile flächendeckend eingesetzt wird. Da stehen auch wirtschaftliche Interessen dahinter, dass die Produktion aufrechterhalten wird, um Massen irgendwie kontrollieren zu können. Ich glaube nicht, dass grundsätzlich dieser Staat und seine Repressionsbehörden dazu geneigt sind, das Pfefferspray auf den Prüfstand zu stellen. Aber wenn es diese Perspektive gäbe und wenn es die Möglichkeit gibt, das anzugreifen, würde ich mir das auf jeden Fall überlegen. Dafür muss man aber halt auch eine breite Öffentlichkeit schaffen und muss auch eine, ja, eigentlich so eine Front zur Verteidigung unserer Rechte aufbauen. Und das wird nicht so von heute auf morgen passieren. Das ist ein längerer Prozess und wünschenswert wäre es. Allein die Frage, ob das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon möglich ist oder noch möglich ist, kann ich nicht hundertprozentig mit Ja beantworten.